Heute mit Jasper Barenberg. Das hat es noch nicht gegeben. In der Corona-Krise wendet sich die Kanzlerin in einer Fernsehansprache direkt an die Bevölkerung. Der dringende Appell von Angela Merkel, das ist gleich unser erstes Thema. Dazu auch ein Gespräch mit dem Politikberater Frank Staus. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland hat heute die Schwelle von 10.000 bestätigten Fällen überschritten. Vor bis zu 10 Millionen Infizierten in Deutschland warnt das Robert-Koch-Institut für den Fall, dass die Vorgaben der Behörden nicht eingehalten würden. Zur Entwicklung in dieser Sendung Berichte aus Berlin und aus Brüssel und über ein mögliches Medikament zur Behandlung von Patienten, Informationen aus Tübingen. Schnelle und kraftvolle Entscheidungen, das ist nicht gerade die Art und die Politik von Angela Merkel. Auch in der Corona-Krise hat sie gewartet und zunächst geschwiegen. Und als sie sich dann zu Wort gemeldet hat, klang es doch eher nüchtern. Mit ihrer Ansprache im Fernsehen hat die Kanzlerin heute einen anderen, einen neuen Weg gewählt. Aus Berlin berichtet für uns Frank Capellan.
Schon der Auftritt als solcher demonstriert den Ernst der Lage. Der RAF-Terror, Tschernobyl, der 11. September, die Finanzkrise, Fukushima, Anschläge gegen Ausländer. Nur selten wenden sich deutsche Regierungschefs direkt an die Nation. Die Fernsehansprache zur besten Sendezeit beschränkte Deutschlands erste Kanzlerin bisher auf ihre Neujahrsansprache. Es geht ihr darum, dem letzten Bundesbürger klarzumachen, diese Corona-Pandemie ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Lange war Merkel vorgeworfen worden, das Krisenmanagement allein ihrem Gesundheitsminister zu überlassen. Jetzt meldet sie sich eindringlich wie nie zuvor zu Wort.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Die Sorge der Regierungschefin ist zu greifen, dass die drastischen Maßnahmen der vergangenen Tage wirkungslos bleiben könnten. Merkel unterstreicht, was Politiker und Experten gebetsmühlenartig Tag für Tag wiederholen. Deutschland hat ein exzellentes Gesundheitssystem, aber wenn die Infektionsraten sprunghaft in die Höhe schnellen, wird es kollabieren. Mit dramatischen Folgen, vor allem für Alte und Kranke.
Dass wir diese Krise überwinden werden, dessen bin ich vollkommen sicher. Aber wie hoch werden die Opfer sein? Wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand.
Überall bereiten sich Ärzte und Pflegekräfte auf einen Ansturm von Corona-Infizierten vor. Merkel erinnert daran, was auf die Beschäftigten im Gesundheitsbereich schon jetzt zukommt.
Was Sie leisten, ist gewaltig und ich danke Ihnen von ganzem Herzen dafür.
Die Grenzschließungen, die Beschränkungen der Reisefreiheit, für die ostdeutsche Angela Merkel sind sie nur schwer zu ertragen, das unterstreicht sie selbst.
Sie sollten in einer Demokratie nie leichtfertig und nur temporär beschlossen werden.
Mit dieser Ansprache wendet sich Deutschlands Regierungschefin auch gegen viele Falschmeldungen, die im Netz kursieren. Gerade hat die Europäische Kommission vor Nachrichten gewarnt, die die Gefahr bagatellisieren. Vieles werde auch aus Russland gestreut. Die Epidemie etwa sei eine Erfindung westlicher Pharmakonzerne, um deren Profit zu steigern. Glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur unseren offiziellen Mitteilungen, fordert Merkel. Es geht um Menschenleben, vergessen Sie das nicht.
Das ist ein Vater oder Großvater, eine Mutter oder Großmutter. Es sind Menschen. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder Mensch zählt.
In der Finanzkrise versuchte sie gemeinsam mit dem Finanzminister zu beruhigen und einen Run auf die Banken zu verhindern. Heute geht es in ganz andere Weise darum, Panik abzuwenden. Um die wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern, hat die Bundesregierung bereits Milliardenprogramme aufgelegt. Die Sorge vor Arbeitslosigkeit und Konkurs soll genommen werden. Es geht aber auch darum, einen Sturm auf Lebensmittelgeschäfte zu verhindern.
Hamstern, als werde es nie wieder etwas geben, ist sinnlos und letztlich vollkommen unsolidarisch.
Dann ein Blick zu denen, die arbeiten müssen, um uns zu versorgen. Schenkt denen an der Kasse mal ein Lächeln, wurde bereits vielfach gefordert. Merkel schließt sich dem an.
Danke, dass Sie da sind für Ihre Mitbürger und buchstäblich den Laden am Laufen halten.
Die Reaktionen auf Merkels Rede sind gemischt. Für die AfD übt sich Beatrix von Storch in bekannter Kritik.
Die Kanzlerin führt nicht, sie reagiert wieder und sie sagt nicht, wie es weitergeht.
Auch Linken-Chef Bernd Rixinger erwartet mehr als Aufforderungen, drängt auf weitere finanzielle Hilfen der Bundesregierung.
Wir erleben große wirtschaftliche Verwerfungen in den nächsten Wochen und Monaten. Da muss konkret gehandelt werden. Appelle alleine reichen nicht aus.
Richtig ist aber, dass Frau Merkel jetzt die Bürgerinnen und Bürger alle in die Pflicht nimmt, uns alle in die Pflicht nimmt.
Urteilt dagegen FDP-Chef Christian Lindner im ZDF-Interview, lobt auch der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck den Auftritt der Kanzlerin.
Mir hat der Ton gefallen, er war unaufgeregt, er war präzise. Und besonders richtig finde ich, dass sie das Fenster für Abwägungen aufgemacht hat. Sie hat ja gesagt, die Maßnahmen werden überprüft, sie können zurückgenommen werden, es können weitere dazukommen.
Denn zwischen den Zeilen wird in Merkels Rede an die Nation eines klar. Es ist ein letzter Versuch, die Menschen zur Raison zu bringen. Ausgangssperren wie in Österreich oder Italien stehen im Raum, sollten sich die Deutschen weiter in Scharen in der Frühlingssonne versammeln.
Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen, auf uns alle an. Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Ich danke Ihnen.
Die Kanzlerin im Beitrag von Frank Capellan. Eine Fernsehansprache wie die von Angela Merkel ist fast jedenfalls ohne Vorbild. Frank Staus ist Politikberater und Autor, vor allem Wahlkämpfe von SPD-Politikerinnen und Politikern hat er begleitet. Ihn habe ich vor dieser Sendung fragen können, ob er die Ansprache der Kanzlerin in Form und Inhalt als außergewöhnlich betrachtet.
Ja, also ich denke, wer vor dieser Rede noch Zweifel hatte, dass es eine ernste Situation ist, der konnte sie nach dieser Rede nicht mehr haben. Es war ja zunächst mal schon mal von der Form her eine außergewöhnliche Rede, dass sie überhaupt stattgefunden hat. Zum ersten Mal in der langen Amtszeit der Kanzlerin eine außerplanmäßige Ansprache. Und dann war es aber auch sehr interessant, dass sie einen deutlich anderen Weg gewählt hat, als wir ihn beispielsweise bei dem französischen Präsidenten Macron oder auch bei dem amerikanischen Präsidenten gesehen hat. Sie hat sehr stark familiäre Metaphern betont. Es ging sehr viel um Fürsorge, um Rücksichtnahme, um Achtsamkeit, um Familie, um die Großmutter, die Großeltern, die Enkel, die sich kümmern sollen, aber eben per Podcast und per Internet und nicht persönlich. Und das ist das Gegenteil der Kriegsmetapher von Macron, die ja im Prinzip auch völlig fehl am Platz war, weil ein Krieg heißt natürlich Kampf, Action, Aggression und war natürlich auch ganz anders als die Schuldzuweisungen von Trump. Damit ist sie ja mit keinem Wort drauf eingegangen, woher dieser Virus kam. Das ist völlig egal. Wichtig ist jetzt, ihn einzudämmen.
Und wenn Sie das jetzt als einen Aspekt zunächst einmal betonen, dass Sie den Zusammenhalt der Gesellschaft, das Miteinander betont, ist das im Unterschied eben zu den Reden von Macron oder US-Präsident Donald Trump, ist das ein erfolgversprechender Weg?
Zunächst mal ist es ein Weg, der, glaube ich, in die richtige Richtung weist, weil das Kuriose an der Situation ist ja der Appell an die Solidarität des Abstandnehmens voneinander und zueinander. Und dafür ist das natürlich wesentlich richtiger, der richtigere Ansatz als eben diese Kriegsmetapher. Kriegsmetapher heißt, man hört das und denkt, man muss in den Krieg ziehen und der Familienvater denkt, er muss jetzt losziehen und für die Familie 10 Rollen Toilettenpapier erlegen, während hier der Ansatz von ihr ja sehr stark familiär geprägt war. Und es ist ein deutlicher Appell, man muss auch sagen, es ist ein Appell an die Vernunft, es ist, so wie sie das dargestellt hat, auch ihr letzter Appell an die Vernunft, weil sie hat ja auch klar gemacht, wenn wir jetzt nicht diese Regeln befolgen, und sie hat ja ganz klar gesagt, halten Sie sich an die Regeln, dann ist das offen, wie es weitergeht. Das heißt, es können dann tatsächlich eben auch noch drastischere Maßnahmen folgen. Aber sie hat sehr, sehr stark an jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns appelliert, jetzt Verantwortung füreinander und für sich selbst und für das Land und für die Gesellschaft zu übernehmen. Und das hat sich schon sehr stark unterschieden.
Also es war ein Appell, wenn man so will, ein dringender Appell an aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, an die Mitmenschen und an die Vernunft. Darin sehen Sie vor allem das Besondere erstmal im Unterschied zu anderen Staats- und Regierungschefs, die wir dieser Tage hören.
Ja, und aber auch die Dramatik. Jetzt kennen wir natürlich Frau Merkel, wir kennen die Art und Weise, wie sie spricht. Das ist manchmal auch eine sehr sedierende, eine sehr beruhigende, aber da steckte ein Satz drin, wie viele geliebte Menschen werden wir verlieren? da war nicht mehr die Frage, ob wir geliebte Menschen verlieren werden, sondern wie viele. Und das ist an Dramatik eigentlich nicht zu überbieten, weil das heißt ganz klar, und das sagt sie ja auch, du, der du mir jetzt gerade zuschaust vor dem Fernsehen, du bist mit dafür verantwortlich, wie viele geliebte Menschen wir verlieren werden. Das kann man eigentlich gar nicht steigern.
Ich möchte noch mal ganz an den Anfang springen der Ansprache von Angela Merkel, weil sie ja gleich zu Beginn gesagt hat, sie will die einschneidenden Schritte und Maßnahmen erläutern und begründen. Auch das ist ja sehr ungewohnt und neu, gerade aus dem Mund von Angela Merkel. Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, da haben Sie völlig recht. Es ist ja sogar ein Vorwurf, der ihr häufig gemacht wurde. Sie erkläre zu wenig. Und das hat sie heute ja, wie Sie richtig sagen, ja ganz bewusst betont. Am Anfang, ich erkläre das jetzt mal. Das hörte sich wirklich an, so jetzt setz dich mal hin und hör zu. Es gibt jetzt wirklich was Besonderes und was Wichtiges zu sagen. Sie hat da natürlich die Dinge erstmal wiederholt, die wir ja zum Teil alle schon mehrfach gehört hatten. Aber was den gesamten Aufbau dieser Ansprache anging, war das eben ganz, ganz wichtig, die Leute nochmal von vorne bis zu dem dramatischen Ende dieser Ansprache wirklich nochmal mitzunehmen, aufzuklären und sich ganz direkt an sie zu wenden und auch nochmal zu erläutern, was jetzt zu tun ist.
Und hatten Sie auch den Eindruck, dass das so notwendig, jedenfalls aus Sicht von Angela Merkel, zu sein scheint, weil viele im Land den Ernst der Lage eben noch gar nicht erkannt haben und vielen dieser Ernst noch nicht ganz klar ist?
Ja, das war ja auch eine der Dinge, wo sie mal wirklich sehr direkt wurde, als sie zu den Hamsterkäufen kam und da nochmal gesagt hat, das ist nicht nur sinnlos, sondern außerdem zutiefst unsolidarisch. Da hat man ja richtig angesehen, dass sie das ja auch nicht verstehen kann, wie man so blöd sein kann. Um es mal salopp zu sagen, das ist, glaube ich, auch sowieso ein bisschen ihr Ansatz als Wissenschaftlerin, als Physikerin. Sie kann sich, glaube ich, häufig gar nicht vorstellen, warum jetzt immer noch Kinder auf Spielplätzen mit fremden Kindern spielen, wo man nach natürlich nie wieder irgendjemand nachvollziehen kann, noch weniger als wenn sie in der Schule wären, wer jetzt mit wem Kontakt hatte. Viele andere Dinge, die wir heute nach wie vor auf unseren Straßen sehen, Schlangen vor Eiscafés, keine Abstände in den Supermärkten. Ich habe auch selbst noch eine volle Praxis von einer Hautärztin gesehen, die offensichtlich selbst den Schuss auch noch nicht gehört hatte, dann rückwärts wieder rausgegangen. Also offensichtlich ist dieser Appell sehr notwendig. Und ob er gehört wird, das werden wir dann sehen. Aber sie hat ja nochmal, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig gesagt, Mensch, das ist hier eine Demokratie. Ich will jetzt eigentlich nicht die Ausgangssperre anordnen. So hat sich das für mich angehört. Jetzt haltet euch doch einfach an die Regeln, die schon da sind und macht es nicht noch selbst schlimmer.
Und sie hat eben an einigen Stellen gesagt und wiederholt, dass es auf uns alle ankommt und auf das Verhalten von jedem Einzelnen und jeder Einzelnen selber. Sie hat auch dem Personal in den Kliniken zum Beispiel gedankt. Sie hat den Menschen an den Kassen der Supermärkte gedankt. Ist das eine neue Art von Zugewandtheit, die eben der ganz außergewöhnlichen Situation geschuldet ist, die wir von Angela Merkel auch so noch nicht oft gehört haben?
Ja, wir haben sie so noch nicht oft gehört. Wir haben aber immer wieder Teile davon gehört. Also zum Beispiel auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsdebatte wurde sie ja sehr emotional, als sie gesagt hat, das ist nicht mehr mein Land, wenn wir anderen nicht mehr helfen wollen. Es gab auch andere Situationen, wo das immer durchkam, wo sie auch mal wieder Klartext gesprochen hat, sowohl an die Öffentlichkeit, aber manchmal auch an ihre eigene Partei gerichtet. Dazu ist sie schon in der Lage. Und dass sie jetzt diesen außergewöhnlichen Schritt gegangen ist, sich tatsächlich hier diese Sendezeit zu nehmen, wie noch nie in ihrer Amtszeit. Allein das sollte uns schon bei einer so beherrschten und ruhigen Person wie Frau Merkel, allein das sollte uns schon Zeichen genug sein, dass es wirklich ernst ist.
Sie haben am Anfang gesagt, wer vorher noch Zweifel am Ernst der Lage hatte, jedenfalls so, wie es die Kanzlerin beurteilt, dessen Zweifel sollten jetzt ausgeräumt sein. Und Sie haben auch gesagt, Sie verstehen Ihre Worte als so etwas wie eine letzte Warnung, diesen Appell, weil viele hatten ja erwartet, es könnte zumindest die Andeutung von so etwas wie einer Ausgangssperre sein. Aber sie bereitet uns schon darauf vor, dass diese noch drastischere Maßnahme kommen könnte. War das deutlich genug?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe es verstanden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es bei anderen so klar war. Sie hat ein Statement gegeben, dass es für uns alle nicht mehr überraschend sein könnte, wenn es so kommt, weil die sagte, dieser Ausgang ist offen und auch die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, sind offen. Und Wir haben, glaube ich, in der Bevölkerung auf der einen Seite Leute, die jetzt extrem verschreckt sind und sich schon völlig einigeln. Wir haben Leute, die in so einem Zwischenstadium sind. Wir haben Leute, die noch sehr sorglos sind. Aber ich glaube, es wächst mittlerweile sogar eine Einsicht in der Bevölkerung, die sogar dahin geht, dann gebt uns doch endlich die Ausgangssperre. Also diese Stimmen hört man mittlerweile auch, wenn man sagt, gebt mir einfach Regeln, an die ich mich halten kann. Aber die Regeln gibt es ja im Prinzip, sie sind nur im Moment noch ohne Repression.
Frank Staus, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
23 Uhr und 25 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Eine Ausgangssperre hat Angela Merkel also nicht verkündet und doch zu verstehen gegeben, dass auf drastische Schritte dieser noch drastischere folgen könnte, wenn eben die bisherigen Einschränkungen nicht wirken. Das wird sich aber erst in einigen Tagen erkennen lassen. Für den Moment steigen in Deutschland die Zahlen weiter. Mit großer Geschwindigkeit über 12.300 bestätigte Infektionen haben etwa die Wissenschaftler an der Johns Hopkins Universität inzwischen auf ihrer Übersicht zusammengetragen. Der Überblick über die Entwicklung im Bericht von Volker Findhammer aus Berlin.
Die Dynamik der Entwicklung ist ungebrochen. Wieder deutlich über 1.000 Infizierte mehr gegenüber gestern, meldet das Robert-Koch-Institut heute, wohl wissend, dass das nur die gemeldeten Fälle sind. Aber RKI-Präsident Lothar Wieler verwies noch einmal eindringlich auf die möglichen Folgen, wenn sich die Menschen aus Nachlässigkeit oder gar Vorsatz nicht an die bekannten Einschränkungen des öffentlichen und sozialen Lebens halten würden.
Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in 2 bis 3 Monaten bis zu 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben, mit einer entsprechenden erheblichen Überlastung des Gesundheitswesens. Wir alle können dazu beitragen, dass dieses Szenario nicht wahr wird.
Da man bei einer anhaltenden Ausbreitung des Virus mit einer starken Belastung der Intensivstationen in den Krankenhäusern rechnen müsste, gab Wieler heute auch noch eine eindringliche Empfehlung an die Krankenhäuser.
Strukturieren Sie Ihre Kliniken so um, dass Sie spezielle Bereiche für Covid-19-Patienten nutzen. Bauen Sie Ihre Intensiv- und Beatmungskapazitäten auf. Und zwar verdoppeln Sie sie mindestens.
Ein Impfstoff wird dem RKI zufolge, trotz anderslautender Meldungen, nicht vor dem kommenden Frühjahr zur Verfügung stehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier trafen am Nachmittag mit den Arbeitgebern und den Gewerkschaften zusammen, um über die Umsetzung der bereits beschlossenen Maßnahmen, wie etwa dem Kurzarbeitergeld, den Liquiditätshilfen oder Steuerstundungen zu beraten, aber auch über weitere Hilfen für Selbstständige.
Wenn Kleinstselbstständige mit ganz niedrigem Einkommen jetzt existenziell gefährdet sind, dann wird ihnen auch geholfen werden mit sozialen Netzen. Auch denen steht es zu und wir werden es einfacher machen, dass sie sich Unterstützung holen können, wenn sie existenziell auch aus dem sozialen Bereich nicht mehr über die Runden kommen.
Eine entsprechende Regelung soll bereits am kommenden Montag in einer Sondersitzung des Kabinetts verabschiedet werden, um unmittelbar danach dem Bundestag vorgelegt werden zu können. Das gilt auch für eine Regelung für die Lohnfortzahlung für Eltern, die aufgrund der Schulschließungen keine Betreuungsmöglichkeit mehr haben. In diesen Fällen soll die Lohnfortzahlung durch die Arbeitgeber ersetzt werden. Die Tarifpartner sagten heute zu, dass sie sich gemeinsam bemühen wollen, die Lohn- und Gehaltslücke beim Kurzarbeitergeld gering zu halten.
Wir arbeiten an einer Lösung. Wir werden da relativ schnell zu einer Lösung kommen, da bin ich sicher,
sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Der Bundestag will wegen des Entscheidungsbedarfs in der kommenden Woche wie geplant tagen. Darauf haben sich heute die parlamentarischen Geschäftsführer aller Fraktionen in einer Telefonkonferenz verständigt. Allerdings sollen noch Vorsichtsmaßnahmen abgestimmt werden, um das Infektionsrisiko gering zu halten. In der heute vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsplanung des Bundes geht die Bundesregierung zwar noch von einem Haushalt ohne Neuverschuldung aus, allerdings hat Finanzminister Olaf Scholz bereits eingeräumt, dass die Folgen des Coronavirus erhebliche Auswirkungen auf die Haushaltsplanung für 2021 haben werden. Die Ausbreitung des Virus wirkt sich auch auf die Einsätze der Bundeswehr im Ausland aus. So sollen die Soldaten eines neuen Kontingents nach Afghanistan vor der Abreise in das Land in Deutschland in Quarantäne, um eine Infektion auszuschließen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Derweil ist die Rückflugaktion für im Ausland gestrandete Touristen angelaufen. Allein aus Ägypten, Tunesien und der Dominikanischen Republik sollen heute noch mehrere tausend Bundesbürger zurückkommen. Dagegen setzt die Bundesregierung die humanitären Programme zur Aufnahme von Flüchtlingen bis auf Weiteres aus, wie Steve Alter, der Sprecher des Innenministeriums, heute erklärte.
Aufgrund der Beschränkungen im Reiseverkehr, die im Laufe der letzten Tage eingetreten sind, sind die Programme faktisch ohnehin schon vergangenen Freitag zum Erliegen gekommen und sie werden wieder aufgenommen, sobald das faktisch möglich ist.
Unterdessen dementiert das Bundesjustizministerium Medienberichte, wonach die Bundesregierung an den juristischen Vorbereitungen einer Ausgangssperre in Deutschland arbeite. Da ist nichts dran, erklärte ein Ministeriumssprecher. Auf Länderebene, die das maßgeblich zu entscheiden hat, sieht es anders aus. Da hat der bayerische Landkreis Tirschenreuth heute für die Stadt Mitterteich in der Oberpfalz die erste Ausgangssperre in Bayern verhängt, die bis zum 2. April gelten soll.
Der Bericht von Volker Findhammer aus Berlin. In der Lombardei wird es schon gemacht. Dort also, wo das neue Coronavirus gerade besonders schlimm wütet, nutzen die italienischen Behörden auch anonymisierte Daten mobiler Telefone, um zum Beispiel zu erkennen, ob Mittel der sozialen Distanzierung greifen. Auf diese Weise will auch das Robert-Koch-Institut hierzulande Erkenntnisse sammeln, um die Wirksamkeit von Einschnitten abschätzen zu können. Datenschützer sehen darin kaum Probleme, wie Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio berichtet, was auch daran liegt, dass die Methoden sich von denen in etwa in einigen asiatischen Staaten stark unterscheiden.
Die Telekom hat derzeit 46 Millionen Mobilfunkkunden. Die Firma bestätigte, dass das RKI am Dienstag bereits 5 GB an Kundendaten erhalten hat.
Die Telekom hat dem Robert-Koch-Institut anonymisierte Schwarmdaten aus dem Mobilfunknetz unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese Daten lassen keine Rückschlüsse auf einzelne Nutzer zu,
betont Nicole Schmidt, Sprecherin der Deutschen Telekom. Und auch RKI-Präsident Lothar Wieler verteidigt die Datenauswertung. Ein Tracking einzelner infizierter Menschen sei nicht möglich.
Die Daten zeigen uns, ob insgesamt die Mobilität der Bevölkerung nachgelassen hat. Das heißt also, anhand der Daten können wir feststellen, ob die Maßnahmen, die wir fordern und die die Bundesregierung fordert, ob die Maßnahmen auch eingehalten werden. Wenn wir sehen, dass die Menschen die Maßnahmen gar nicht umsetzen, und das sehen wir anhand dieser aggregierten Daten, dann wissen wir den Grund dafür.
Asiatische Länder wie China, Taiwan, Singapur oder Südkorea verwenden auch personenbezogene Smartphone-Daten, um die Pandemie einzudämmen. Das geht so weit, dass in Südkorea einzelne Erkrankte damit rechnen müssen, dass ihre Aufenthaltsorte nach einer Diagnose veröffentlicht werden. In China, aber bald auch in Israel, erhalten zudem per Standortdaten ermittelte Kontaktpersonen Warn-SMS, sobald eine Infektionsdiagnose vorliegt. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber erklärte dem Deutschlandfunk, die Weitergabe der Daten an das RKI sei unproblematisch.
Der BFDI hat die Entwicklung des Verfahrens vor einiger Zeit begleitet. Dabei werden unter anderem mindestens 30 Datensätze zusammengefasst, um eine nachträgliche Repersonalisierung zu erschweren. Vor allem unter den aktuellen Umständen spricht nichts gegen die Weitergabe dieser Daten zum Zweck des Gesundheitsschutzes.
Der FDP-Rechtspolitiker Stefan Thome mahnte, die Daten wirklich nur zweckgebunden zu verwenden. Er sagte dem Deutschlandfunk:
Natürlich können auch anonymisierte Daten Begehrlichkeiten wecken, diese Daten später zu anderen Zwecken einzusetzen. Und das muss verhindert werden. Wichtig ist, dass wir es tragende Grundsätze des Rechtsstaates, der Bürgerrechte, auch des Datenschutzes nicht aushebeln unter dem Vorwand der Corona-Krise.
Derzeit überlegen mehrere westliche Länder, ob sie Big Data genannte Datenanalysen zur Eindämmung einsetzen. Der österreichische Mobilfunkanbieter A1 stellt der österreichischen Regierung ähnliche Daten wie hierzulande die Telekom zur Verfügung. In den USA wiederum berät die US-Regierung gerade mit Google, Facebook und anderen Technologiefirmen über eine Datennutzung.
Johannes Kuhn berichtete. Die Dimensionen unterscheiden sich in absoluten Zahlen, aber melden Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland gerade die meisten täglichen Neuinfektionen. Der Wert liegt etwa bei 30%, was bedeutet, dass sich die Zahl der Fälle etwa alle 3 Tage verdoppelt. Die EU-Staaten reagieren entsprechend. Einige Entwicklungen jetzt im Bericht von Paul Vorreiter.
Den Bewohnern der belgischen Hauptstadt Brüssel fällt Spazierengehen draußen an der frischen Luft trotz Sonnenschein und frühlingshaftem Wetter sichtlich schwer. Und das hat einen Grund, den lieferte am Vorabend die belgische Ministerpräsidentin Sophie Wilmès.
L'activité en plein air est autorisée et même recommandée et elle peut s'exercer strictement avec un membre de la famille vivant sous le même toit ou un ami.
Es sei zwar erlaubt und auch empfohlen, an die frische Luft zu gehen, aber nur mit maximal einem Familienangehörigen oder Freund und das auch nur, wenn man den notwendigen Abstand einhält. Die seit heute gültige Ausgangssperre macht auch den sonst unbeschwerten Gang zum Supermarkt schwierig. Dort darf sich maximal ein Kunde pro 10 Quadratmeter Ladenfläche aufhalten. Wer sich sonst in der Öffentlichkeit aufhält, darf das nur, um Sport zu treiben, einzukaufen oder in die Arbeit zu gehen, aber auch das nur, wenn Arbeiten von zu Hause nicht geht. Die Polizei soll das kontrollieren. Wie im belgischen Fernsehen zu hören ist, will sie allerdings die Menschen auf der Straße bei Kontrollen erstmal nur freundlich fragen, statt eine schriftliche Begründung zu fordern, wie es in Frankreich nötig ist. Belgien ist nicht das einzige Land mit strengen Bestimmungen für die Bevölkerung. Zu ähnlichen Schritten hatte sich Spanien, Österreich und zuallererst Italien entschlossen. Das Ziel, die Rate an neuen Infektionen mit Corona zu verlangsamen. Im Norden Italiens, genauer genommen in der Lombardei allerdings, wo der Ausbruch der Epidemie besonders stark gewesen ist, soll innerhalb eines Tages die Zahl der Todesopfer um 319 auf mehr als 1950 gestiegen sein. Unterdessen herrscht an manchen EU-Binnengrenzen Chaos, wie etwa in Sachsen, wo am Übergang zum polnischen Zgorzelec sich 60 Kilometer lange Staus bildeten. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes standen die Menschen bis zu 20 Stunden im Stau, darunter auch viele Familien. Dabei sollte das eigentlich anders sein.
Alle Mitgliedstaaten sind darauf eingegangen und haben gesagt, sie werden sich bemühen, die Wartezeiten an den Grenzen auch zu minimieren und die entsprechenden technischen Voraussetzungen, zum Beispiel spezielle Autobahnspuren dafür zu finden,
hatte Kanzlerin Merkel am Abend nach der Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs angekündigt. Wartezeiten zu minimieren, eine grüne Spur für notwendige Lebensmittel, Medikamente zu schaffen, wurde vereinbart. Auch sollten Berufspendler an den Grenzen leicht durchkommen. Wie gut das allerdings klappt oder nicht, bleibt schließlich in der Hand der Länder, die bislang unterschiedlich auf die Corona-Krise reagiert haben. In Tschechien müssen ab heute Nacht alle Menschen Mund und Nase bedecken, ob mit Maskenschal oder Sturmhaube, wie das Innenministerium in Prag mitteilte. Die Staaten haben sich außerdem darauf geeinigt, Einreisen von Nicht-EU-Bürgern in die Europäische Union de facto für 30 Tage auszusetzen. Am Flughafen in Frankfurt am Main waren heute bereits am späten Vormittag knapp 150 Fluggäste aus Nicht-EU-Ländern an der Einreise gehindert worden und sollten dann wieder zurückgeschickt werden, etwa in die USA, Brasilien und Thailand. Der Ferienflieger Condor spricht von vollen Maschinen mit Urlaubern, die in Rückholaktionen wieder nach Hause geflogen werden. Die Corona-Krise zieht ihre Kreise in sämtlichen Lebensbereichen, auch in der Kultur. Das ist der deutsche Beitrag zum diesjährigen Eurovision Song Contest. Doch wie gut der Song von Sänger Ben Dolik abschneidet, werden Fans des Musikwettbewerbs erstmal nicht sehen. Das Gastgeberland Niederlande hat die Veranstaltung, die am 16. Mai in Rotterdam stattgefunden hätte, abgesagt. Auch das Glastonbury Festival diesen Sommer in Großbritannien, zu dem Sängerin Taylor Swift oder US-Rapper Kendrick Lamar erwartet wurden, wurde auf kommendes Jahr verschoben.
Paul Vorreiter informierte. Die Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus läuft vielerorts auf Hochtouren. Bis zur Zulassung aber ist es ein langer Weg. Als realistisch gilt vielen Experten ein Datum irgendwann im nächsten Jahr. In der Zwischenzeit immerhin könnte es Fortschritte bei der Suche nach Medikamenten geben, die helfen können. Uschi Götz mit einem Beispiel an der Universität Tübingen.
Chemisch ist Chloroquin ein mit Chinin verwandter Arzneistoff und kommt unter anderem bei der Therapie von Malaria zum Einsatz. Chloroquin wirkt auch gegen viele Viren und es gibt vielversprechende Hinweise darauf, dass es auch gegen SARS-CoV-2, gegen das Coronavirus, wirken könnte.
Chloroquin hat jetzt in vitro, also im Reagenzglas, gezeigt, dass es die Viren, diese SARS-Coronavirus 2, abtöten kann, auch in sehr ordentlichen Konzentrationen. Das heißt, wir haben eine gute Chance, dass es auch klinisch wirkt.
Peter Kremsner ist Professor für Tropen- und Reisemedizin sowie Parasitologie. Als Direktor leitet er das Institut für Tropenmedizin an der Tübinger Uniklinik. Mit seinem Team will er nächste Woche eine Studie an Menschen starten, um die Wirksamkeit von Chloroquin zu untersuchen. Mit Hoffnung schauen auch die verantwortlichen Aufsichtsbehörden jetzt nach Tübingen.
Wir haben sehr gute Nachricht bekommen von der Ethikkommission einerseits und auch von unserer Zulassungsbehörde, dass die Begutachtungszeit rasant wie noch nie sein wird. Also in kürzester Zeit werden die das anschauen.
Bevor eine klinische Studie durchgeführt wird, muss sie genehmigt werden. In diesem Fall ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn zuständig. Darüber hinaus muss die jeweils zuständige Ethikkommission der Studie zustimmen. Mitglieder einer solchen Kommission sind neben Medizinern häufig auch Juristen und Theologen. Chloroquin sei ein bekanntes Medikament, betont Kremsner.
Es gibt bei einigen Autoimmunerkrankungen einen guten Einsatz von Chloroquin und wir kennen es schon sehr lange. Es ist ein sicheres und eigentlich in ordentlichen Dosierungen ein gut verträgliches Medikament.
Mit Chloroquin werden bereits Corona-Patienten in China und Italien therapiert, allerdings
ein bisschen in zum Teil durchaus wüsten Mischungen mit sehr vielen anderen Medikamenten und unkontrolliert.
So wird in der geplanten Studie die Frage nach der optimalen Dosierung von zentraler Bedeutung sein. Läuft alles nach Plan, beginnt die Untersuchung an Menschen in Deutschland ab der kommenden Woche.
Die Studie ist geplant als Kooperation zwischen dem Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg und unserem Universitätsklinikum Tübingen hier in der medizinischen Klinik. Und da würden wir dann in Hamburg wie auch in Tübingen so moderat Erkrankte nehmen, die in die Studie dann aufgenommen werden.
Moderat erkrankte Patienten bedeutet in diesem Fall keine schwer erkrankten Corona-Patienten, die etwa beatmet werden. Die Untersuchung soll im Rahmen einer placebo-kontrollierten Studie stattfinden.
Wo wir das Chloroquin der Hälfte der Patienten geben und einer anderen Hälfte Placebo.
Ob Chloroquin ein wirksames und auch einsetzbares Mittel gegen das Coronavirus ist, das soll in etwa 2 bis spätestens 3 Monaten feststehen. Bis dahin will man in Tübingen die Studiendaten ausgewertet haben.
Informationen von Uschi Götz, 23 Uhr und 40 Minuten der Deutschlandfunk mit dem Journal vor Mitternacht. Jetzt weitere Themen im Überblick. Viele Millionen Menschen könnte die Corona-Pandemie arbeitslos machen. Die Internationale Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen schlägt Alarm und dringt auf Gegenmaßnahmen. Einzelheiten von Karl-Dietrich Meurer.
Millionen von Menschen werden in Arbeitslosigkeit, Unterbeschäftigung oder sogenannte Arbeitsarmut getrieben. Zu dieser ersten Bewertung kommt die Internationale Arbeitsorganisation ILO in Genf. Um sich der Entwicklung entgegenzustemmen, schlägt die ILO eine international abgestimmte politische Reaktion vor, wie es sie in der Finanzkrise 2008-2009 gegeben habe. Dann könnten die Auswirkungen auf die weltweite Arbeitslosigkeit deutlich geringer sein. Gefordert seien dringend groß angelegte und koordinierte Maßnahmen, die sich auf 3 Säulen beziehen: Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz, Stimulierung von Wirtschaft und Beschäftigung sowie Unterstützung von Arbeitsplätzen und Einkommen. Zu den Maßnahmen zählt die UNO-Sonderorganisation die Ausweitung des sozialen Schutzes, die Unterstützung des Erhalts von Arbeitsplätzen, etwa durch Kurzarbeit, bezahlten Urlaub oder andere Formen von Subvention, sowie finanzielle und steuerliche Erleichterungen auch für kleinst-, klein- und mittlere Unternehmen. Vorgeschlagen werden darüber hinaus steuer- und geldpolitische Maßnahmen sowie Kredite und finanzielle Unterstützung für bestimmte Wirtschaftsbereiche. Als Beispiel für mögliche Maßnahmen nennt die ILO explizit die von der Bundesregierung angekündigten Milliardenhilfen für Firmen und die Erleichterung der Kurzarbeit.
Auch das ist eine von vielen Entwicklungen rund um die Corona-Epidemie heute. Im Kampf gegen die Pandemie soll die US-Marine ein Krankenhausschiff nach New York schicken. Mehr dazu von Peter Mücke.
Die USNS Comfort ist ein Lazarettschiff mit 1000 Betten, ein schwimmendes Krankenhaus, das die New Yorker Hospitäler entlasten soll. Allerdings wird das Schiff derzeit noch in Norfolk im Bundesstaat Virginia gewartet. Die Arbeiten sollen aber beschleunigt werden, damit das Schiff in den kommenden Wochen einsatzbereit ist. Außerdem hätten die Streitkräfte zusätzlich mobile Einheiten mit rund 1000 weiteren Betten in Alarmbereitschaft versetzt. New York ist der Bundesstaat, aus dem bislang die meisten Coronavirus-Fälle gemeldet wurden. Allerdings gab es in den USA bislang nur vergleichsweise wenige Tests. Das US-Gesundheitssystem ist teuer und daher für viele nicht zugänglich. Hinzu kommt, dass die Zahl an Krankenhausbetten für ein Industrieland eher gering ist. Deshalb werden chaotische Verhältnisse befürchtet, sollte die Zahl an Infizierten, die ernsthaft erkrankt sind, drastisch steigen.
Völlig unabsehbar sind in Berlin auch gerade die Folgen der Corona-Krise für den Bundeshaushalt. Das Kabinett hat heute trotzdem einige Eckpunkte beschlossen, vorläufig, wie Martin Polanski berichtet.
Die vom Bundeskabinett beschlossenen Haushaltseckwerte berücksichtigen noch nicht die Folgen der Corona-Krise. Die Kosten der Pandemie und deren Tragweite für die Konjunktur und die Steuereinnahmen können noch niemand seriös beziffern, so das Bundesfinanzministerium. Ziel sei es aber, den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise mit aller Kraft entgegenzutreten, das Gesundheitssystem zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. Dafür will der Bund die erforderlichen Mittel bereitstellen. Der bisher geplante Verzicht auf neue Schulden könnte daher schon bald nicht mehr gelten. Die Eckwerte sehen vor, dass die Investitionen bis 2024 auf einem Rekordniveau von knapp 43 Milliarden Euro jährlich festgeschrieben werden. Dieses Geld ist insbesondere für Verkehrswege und die digitale Infrastruktur gedacht. Zudem enthält der Beschluss die weitgehende Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab dem kommenden Jahr. Darüber hinaus will die Große Koalition die Grundrente für Geringverdiener einführen. Insgesamt werden die Ausgaben nach den Eckwerten im kommenden Jahr um 2,3% steigen auf 370 Milliarden Euro. Im Juni will das Bundeskabinett den tatsächlichen Haushaltsplan beschließen. Der soll dann auch die Zusatzkosten durch die Corona-Krise berücksichtigen.
Zur Entwicklung an den Finanzmärkten. Heute gestern hat sich der DAX etwas gefangen. Heute aber ging es weiter nach unten um 5,5% auf 8.441 Punkte. Auch in New York verliert der Dow Jones über 6% und schließt bei knapp 19.900 Punkten. Mehr zur Entwicklung im Bericht aus Frankfurt am Main von Dieter Reek.
Es sind dramatische Zahlen. Seit Beginn des Börsencrashs im Februar verzeichnet der DAX ein Minus von mehr als 5.100 Punkten. Das ist ein Wertverlust von fast 40%. Beim MDAX für die mittelgroßen Unternehmen sieht es kaum besser aus. Der hat am Montag erstmals seit fast 4 Jahren die Marke von 20.000 Punkten unterschritten. Heute beendete er den Handel noch einmal mit gut 2.000 Punkten weniger. Und auch der DAX konnte zur Wochenmitte seine leichte Erholung von gestern nicht fortsetzen. Stattdessen knüpfte er an die Talfahrt vom Montag an. Der Leitindex verlor gut 5,5% und ging bei 8.442 Punkten aus dem Handel. Anleger treibt weiter die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise um. Investoren sind stark verunsichert. Die Turbulenzen an den Börsen haben vereinzelt schon zu der Forderung geführt, den Aktienhandel auf Zeit einzustellen. Die Deutsche Börse hat demgegenüber heute bekräftigt, dass sie keinen Grund sehe, den Börsenbetrieb auszusetzen. Die Folge einer Schließung der Märkte wäre Intransparenz, wodurch die Unsicherheit weiter erhöht würde. Deutliche Verlierer waren heute Aktien von Unternehmen, die in der einen oder anderen Weise mit der Flugbranche verbunden sind. Da macht sich unter anderem der Reisestopp in der Europäischen Union bemerkbar. Im MDAX musste der Flugzeughersteller Airbus mit einem Minus von fast 22% die größten Verluste hinnehmen. Im DAX trifft es den Triebwerkhersteller MTU, er verliert knapp 16%. Und auch die sowieso schon stark gebeutelte Lufthansa-Aktie fährt erneut ein Minus von fast 8% ein.
Aus Frankfurt am Main, Dieter Reek. Über Jahre hinweg haben Banker ja beteuert, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte seien völlig legal. Man würde lediglich sehr listig eine Gesetzeslücke ausnutzen. Mit dem Urteil am Landgericht Bonn in einem ersten Strafprozess ist nun klar, Cum-Ex-Geschäfte sind strafbar. 2 Urteile haben die Richter heute gesprochen. Jochen Hilgers berichtet.
1 Jahr und 10 Monate Haft auf Bewährung für den mutmaßlichen Haupttäter. Lediglich 1 Jahr Bewährungsstrafe für seinen vermeintlichen Helfer. Den beiden Angeklagten kam dabei zugute, dass sie nicht nur im Prozess umfassend ausgesagt hatten, sondern auch schon zuvor bei der Staatsanwaltschaft. Dabei machten sie Angaben, die den Ermittlern im gesamten Cum-Ex-Komplex erst die entscheidenden Erkenntnisse brachten. Eine ganze Lawine von Ermittlungsverfahren gegen hunderte Beschuldigte war die Folge. Kein Wunder also, dass selbst die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer lobende Worte fand. Die Angeklagten hätten geholfen, gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen, sagte sie. Tobias Gülich, der Sprecher des Bonner Landgerichts, sagt, dass dies auch die Kammer positiv wertete.
Die Kammer hat klargemacht, dass diese Strafen hier ausgeurteilt wurden, weil die beiden Angeklagten ganz erhebliche Aufklärung für dieses System Cum-Ex geleistet haben. Sie haben mit dafür gesorgt, dass das Cum-Ex-System, der Cum-Ex-Komplex, überhaupt von den Strafverfolgungsbehörden aufgeklärt werden konnte. Und daher hat die Kammer das ganz klar hier honoriert.
Die beiden Angeklagten aus London hatten vor Gericht die Praxis der Cum-Ex-Geschäfte geschildert. Es sei wie ein Industriezweig gewesen. Die Beteiligten hätten durch Aktien, Leerverkäufe und Scheingeschäfte Millionen an Steuererstattungen erhalten, ohne die Steuern zuvor bezahlt zu haben. Gier, Größenwahn und völliges Unrechtsbewusstsein, diese Worte fielen häufig im Prozess. Im Urteil sind auch erhebliche Zahlungen für den Hauptangeklagten und eine beteiligte Bank verhängt worden.
Es ist so, dass gegen den Angeklagten zu eins die Einziehung in Höhe von 14 Millionen Euro angeordnet wurde und bezüglich der letzten verbliebenen Einziehungsbeteiligten ein Betrag von über 176 Millionen Euro eingezogen wurde.
Dem Gericht saß die Corona-Krise im Nacken. Es fürchtete weitere Reisebeschränkungen, dann wäre der Prozess gegen die beiden Briten, die zu jedem Prozesstag anreisten, geplatzt und hätte von vorne beginnen müssen. Mit dem Abschluss des Verfahrens werden zahlreiche weitere Prozesse in Bonn wegen der Cum-Ex-Geschäfte erwartet, sagt Tobias Gülich.
Für das Gericht bedeutet es heute, das erste Cum-Ex-Verfahren ist beendet. Für das Landgericht ist damit dieser erste Aufschlag vorbei. Wir warten und erwarten weitere Anklagen in dem Cum-Ex-Komplex. Wann diese kommen müssen, wissen wir nicht genau, aber sie werden sicherlich kommen.
Bis zu 10 große Strafkammern könnten demnächst mit Cum-Ex-Verfahren beschäftigt sein.
berichtet Jochen Hilgers. In 27 Bundesstaaten haben die US-Demokraten bei den Vorwahlen bisher abstimmen lassen. 19 davon konnte Joe Biden für sich entscheiden. Vor allem in den letzten Wochen hat er seinen verbliebenen Konkurrenten Bernie Sanders ein ums andere Mal deutlich hinter sich gelassen. Für Sanders schwinden jetzt die Chancen immer mehr. Dazu aus Washington Jan Bösche.
3 weitere wichtige Bundesstaaten verloren. Bernie Sanders muss über seine Präsidentschaftskandidatur nachdenken. Sein Wahlkampfteam teilte mit, Sanders werde mit seinen Anhängern sprechen, um den Stand seiner Wahlkampagne zu bewerten. Schon am Wahlabend selbst hatte Sanders in einer Videobotschaft seine Anhänger um Ideen gebeten. Dabei ging es aber um Ideen für den Kampf gegen das Coronavirus.
Please communicate with us so we can get the best understanding possible about what's going on.
Das Coronavirus hat den Wahlkampf der Demokraten erheblich verändert. Es gibt keine Wahlkampfveranstaltungen mehr. Sie waren besonders wichtig für Sanders. Die Wähler schauen jetzt noch mehr auf Erfahrung und Krisenmanagement. Und da schneidet in Umfragen Joe Biden besser ab. Sanders Unterstützer warnten aber davor, die Wahlkampagne vorzeitig zu beenden. Es gehe nicht nur um Sanders Kandidatur, sondern um eine breite, progressive Bewegung, die sich um Sanders geschart hatte. Auch bei den Vorwahlen in Florida, Illinois und Arizona zeigte sich wieder, dass Joe Biden zwar die Mehrheit der Stimmen bekommt, Sanders aber besonders bei jungen Leuten punkten kann. Biden wandte sich darum besonders an die jungen Wähler.
So let me say especially to the young voters who have been inspired by Senator Sanders. I hear you.
Er verstehe sie. Sein Ziel sei es, die Partei und das Land wieder zu vereinen. Biden hatte in den vergangenen Wochen schon einige progressive Ideen übernommen. Die Frage ist, ob das Sanders und seine Anhänger zufriedenstellt. Die Corona-Krise verändert den Zeitplan massiv. Mehrere Bundesstaaten haben ihre Vorwahlen verschoben. Das verlängert die Ungewissheit für die Demokraten, wenn Sanders nicht von alleine aufgibt.
Nach dem Anschlag in Hanau hatte die Kanzlerin es angekündigt, ein spezieller Ausschuss der Regierung soll künftig Schritte gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität begleiten. Heute wurde dieser sogenannte Kabinettsausschuss eingesetzt. Dazu Katharina Hamberger.
Dieser Ausschuss ist ein Signal. Die Politik nimmt das Thema Rechtsextremismus nun deutlich ernster. Und dieses Signal kommt auch an.
Wir freuen uns jetzt erstmal, dass das Thema auf der Bundesebene angekommen ist,
sagt Cihan Sinanolo, Sprecher der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen BKMO. Der Ausschuss geht auf Forderungen dieses Netzwerks aus 40 Mitgliedsorganisationen zurück. Sie schrieben Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem rassistischen Anschlag von Hanau einen offenen Brief. Darin heißt es unter anderem, wir fordern ein, dass die Politik sich der Tatsache stellt, dass sich in unserem Land ein rassistisches Klima ausbreitet, das vor Eliten nicht Halt macht. Merkel traf sich daraufhin Anfang März im Vorfeld des Integrationsgipfels mit Migrantenorganisationen. Ein Ergebnis dieses Gesprächs? Der Kabinettsausschuss. Heute wurde dieser erst einmal eingesetzt. Aus Sicht von Sinanolo, von der BKMO, stellen sich aber noch Fragen, was die konkrete Arbeit dieses Ausschusses betrifft. Zum Beispiel, inwieweit die Wissenschaft, aber auch die Zivilgesellschaft eingebunden wird.
Weil die Perspektiven von Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Eingang finden müssen. Das heißt, es geht um Fragen, wie, welche Maßnahmen werden da beschlossen, welche Themen werden da verhandelt. Wie konkret werden diese Maßnahmen umgesetzt? Wer kontrolliert das? Gibt es Sanktionsmöglichkeiten? Werden Gesetzesvorhaben beschlossen? All diese Dinge, da gibt es halt noch ein Riesenfragezeichen.
Sagte Sinanolo unserem Hauptstadtstudio. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz, forderte schon am Wochenende, der Ausschuss müsse schnelle Ergebnisse liefern. Ich bin der Überzeugung, ja, wir haben ein Rassismusproblem und es ist größer, als die meisten das wahrhaben wollen, sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Schnelle Ergebnisse fordert auch die Opposition. Er sei gespannt, ob bei diesem Ausschuss tatsächlich etwas Neues herauskomme, sagte FDP-Politiker Benjamin Strasser unserem Hauptstadtstudio. Er fordert konkret ein verstärktes Vorgehen, was die Finanzierungswege der rechtsextremen Szene angehe, unter anderem was Konzertveranstaltungen betreffe, die nicht nur in Deutschland stattfinden, sondern europaweit.
Deswegen erwarte ich, dass die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 dazu genutzt wird, eben auch europaweit ein stärkeres Vorgehen gegen die rechtsextreme Szene zu fokussieren. Und in Deutschland selber brauchen wir dringend ein verbessertes Schutzkonzept von gefährdeten Einrichtungen wie Moscheen, wie Synagogen und andere Orte.
So Strasser. Er mahnt auch, dass dieses Thema angesichts der aktuellen Lage nicht vom Radar der Bundesregierung und der Sicherheitsbehörden verschwinden dürfe.
Katharina Hamberger berichtete aus Berlin und hier in Köln hat Khaled Naha jetzt die Presseschau für uns.
Natürlich ist die Corona-Pandemie das alleinige Thema auch in dieser Presseschau. Und dabei geht es zunächst um die Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Nürnberger Nachrichten schreiben: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Das waren die Schlüsselsätze aus Angela Merkels Rede an die Nation. Ein vielleicht letzter, im Ton beschwörender bis flehentlicher Appell an die Vernunft der Menschen in Deutschland. Reißt euch zusammen, auch wenn es schwerfällt. So lässt sich zusammenfassen, was die Kanzlerin anmahnt. Das Westfalenblatt aus Bielefeld meint: Die Politik folgt weiter einem Stufenplan, der choreografiert scheint und doch langsam, aber sicher an sein Ende kommen könnte. So macht die Kanzlerin erst gar keinen Hehl mehr daraus, dass uns die nächsten Wochen große Opfer abverlangen werden. Was zu tun ist, sollte längst jeder wissen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale nimmt genau das in den Blick. Nur wenn wir uns alle freiwillig an die Auflagen halten, die unser Leben gerade massiv einschränken, kann es gelingen, die Ausbreitung des Virus wenigstens zu verlangsamen und damit unser Gesundheitssystem vor einer drohenden Überlastung zu bewahren. Wer sich jetzt noch sorglos mit Freunden in der Gaststätte trifft, wer jetzt noch entgegen behördlicher Anordnung die Wohnung verlässt, der hat den Ernst der Lage wirklich nicht begriffen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg analysiert: Merkel packte zumindest rhetorisch die Bazooka aus. Denn mehr Versprechen, kein Arbeitsplatz, kein Unternehmen soll verloren gehen, ist unmöglich. Und die Mahnung an die Bürger, sich doch gefälligst an Abstands-, Anstands- und Hygieneregeln zu halten, überträgt die Verantwortung genau an die richtige Adresse. Etwas Verzicht über ein paar Wochen hinweg rettet Menschenleben und den eigenen Job. Ist das zu viel verlangt? Die Ludwigsburger Kreiszeitung schreibt: Angela Merkel hat in ihrer ungewöhnlichen Fernsehansprache erneut auf die Dramatik hingewiesen und alle aufgefordert, auf jeden vermeidbaren sozialen Kontakt zu verzichten. Deutschland steht unmittelbar vor der entscheidenden Phase der Krise. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Es wäre ein Wunder, wenn Deutschland angesichts der bisherigen Leichtfertigkeit eines Teils seiner Bevölkerung um den großen Hammer herumkäme, der in Europa schon über Italien, Frankreich, Österreich und Spanien niedergegangen ist. Ausgangssperre. Die Tageszeitung aus Berlin kritisiert: Wenn die Bundeskanzlerin die Bürgerinnen und Bürger jetzt in einer bewegenden Rede an die Nation auffordert, doch bitte zu Hause zu bleiben, reicht das nicht aus. Eine Aufforderung, die das Wort Ausgangssperre vermeidet, ist sogar falsch. Sie legt nahe, Deutschland habe das, anders als seine Nachbarstaaten, nicht nötig. Diese Interpretation wiegt die Menschen in einer Sicherheit, die es nicht gibt. Und die Rheinische Post aus Düsseldorf mahnt zur Vorsicht bei bestimmten Nachrichten. In diesen Tagen erfreuen sich allerlei Geister in der Anonymität des Netzes daran, Unruhe zu stiften, mit kruden Meldungen über eine angebliche Lebensmittelknappheit. Man sollte sie nicht mit Aufmerksamkeit belohnen.
Danke, Khaled Nahar, danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Mein Name ist Jasper Bauer.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.